Es geht heute um die Sache, das Israel des Neuen Bundes, was das eigentlich ist. Weil in den meisten freichristlichen Gemeinden begegnet uns immer wieder das Thema Israel und das Thema Juden in verschiedensten Facetten und Formen. Und ich kritisiere ja das nicht in dem Sinn, ich möchte bloß schauen, was die Bibel im Neuen Testament zu dem Thema zu sagen hat. Weil Neues und Altes muss man einfach ein bisschen auseinanderhalten, da man das nicht vermischt, weil sonst kommt man da in Schwierigkeiten. Aber wenn man anschaut, was da alles gemacht wird in den christlichen Kreisen, da werden dann Reisen nach Israel in das gelobte Land angeboten und Besichtigung der ganzen heiligen Städte und sogar Taufe im Jordan, weil das könnte da vielleicht besser sein als wie in einem anderen Wasser, weil ja Jesus im Jordan getauft wurde und dort getauft hat. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dieses Wasser, das ist ja schon lange runtergelaufen, ne? Den Fluss lang. Aber ist ja egal. Das fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen noch ein wenig besser an, rein vom Gefühl her. Aber es ist nicht besser. Egal, mit welchem Wasser oder in welchem Wasser du dich taufen lässt. Wichtig ist dein Glaube, den du da mit hineinbringst. Und wenn du dir dann, wie es ja manchmal in so Fernsehsendungen kommt, die ganzen religiösen Rituale und Veranstaltungen in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, in diesen Kirchen anschaust, dann musst du schon ganz große Fragezeichen aufstellen und dir mal denken, was würde Jesus dazu sagen? Also darum schauen wir nach, was die Bibel im Neuen Testament sagt. Wer ist im Neuen Testament Israel und wer ist ein Jude im Neuen Testament aus der geistlichen Sicht? Jesus sagte zur Samariterin im Johannes 4, 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Also das ist schon mal wichtig, es hat was mit den Juden zu tun. Das Heil kommt aus den Juden, weil ja Jesus auch ein Jude war, weil Jesus aus dem Stamme Juda war und von Jesus kam das Heil. Also es kam nicht von den Römern, es kam nicht von den Griechen, es kam nicht sonst irgendwoher, von den Chinesen oder irgendwo, sondern es kam aus den Juden durch die Person Jesus. Abgestammt tut das ganze Jüdische von Abraham, Isaak und Jakob. Und das müssen wir wissen, da hat Gott angefangen mit diesem Abraham, den hat er sich auserwählt und hat durch Abraham ein neues Volk, einen neuen Stamm gegründet. Abraham, sein Sohn Isaak und wieder der Sohn Jakob. Und es geht um Isaak, weil Isaak war der Sohn der Verheißung. Abraham hatte ja noch den Ismael als Sohn gehabt, aber das war nicht der Sohn der Verheißung. Den hat er selber gemacht, aus dem Fleisch heraus, weil er unbedingt ein Nachkommen haben wollte. Aber das ist nicht der Sohn der Verheißung. Und dieser Isaak ist uns ein wunderschönes Bild auf Jesus hin, weil auch Jesus ist nicht von Josef gezeugt worden, sondern von Gott. Es war ein Verheißener. Und auch Isaak wurde sozusagen geopfert. Wenn nicht Gott noch vorher einen kurzen Stopp reingehauen hätte, hätte Abraham seinen Isaak geopfert. Ein Bild wieder auf Jesus, aber da wurde eben kein Stopp reingemacht. Jesus wurde tatsächlich geopfert. Also es geht um den Sohn der Verheißung. Und dieser war ihm einfach dann Jesus Christus. Und er kam aus den Juden. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 4, ab Vers 22, zu dem Thema einiges. Das lese ich mal vor. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Der von der Freien jedoch durch Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Das ist schon mal ganz interessant, wie der Paulus den Leuten das hier erklärt, dass das mit Bündnissen zu tun hat. Ja, der Abraham hatte zwei Söhne, den von der Magd, von der Hagar und den von seiner Frau, von der Sarah. der von der Magd war, nach dem Fleisch geboren. Also Abraham hat diesen Sohn Ismael gezeugt, ohne ein Wunder. Und der Sohn Isaak von der Sarah, von seiner Frau, das war ein Wunder Gottes. Weil, die Bibel sagt ja, sie waren schon so alt, es war nicht mehr möglich, in dem Alter Kinder zu bekommen. Also musste Gott ein Wunder tun. Und Gott tut Wunder, weil er bestimmte Dinge verheißen hat. Und das ist immer der Unterschied, ob es fleischlich natürlich möglich ist oder ob es vom Natürlichen her nicht möglich ist. Und hier sagt der Paulus, das hat einen bildlichen Sinn, diese zwei Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hingebiert, das ist Hagar, Sklaverei des Gesetzes. Am Berg Sinai hat Gott Mose auch das Gesetz gebracht, die Steintafeln. Und dieses Bündnis entspricht hier dem jetzigen Jerusalem, dem Zustand des jetzigen Jerusalems, dem Zustand des Jerusalems, das unter dem Gesetz ist, unter der Sklaverei ist. Also sehen wir, es geht gar nicht so sehr um das Jerusalem, das es heute in Israel unten gibt. Weil der Paulus schreibt hier weiter, es gibt ein anderes Jerusalem, eines, das droben ist und frei ist. Und er sagt, das ist unsere Mutter. Ja, wie kann jetzt eine Stadt eine Mutter sein? Aber das ist eine Redewendung, genauso wie heute oft gesagt wird, unsere Mutter Erde. Ja, die Erde ist auch nicht unsere Mutter. Aber es wird halt bildlich so gesprochen. Und so kannst du es auch vorstellen mit diesem Jerusalem, das himmlische Jerusalem, das droben ist. Das ist frei. Und um das geht es eigentlich. Und dann sagt er noch, ihr aber Brüder, ihr seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Und das ist wichtig für uns, dass wir das wissen, dass wir Kinder der Verheißung sind, dass wir ja letztendlich übernatürlich gezeugt wurden durch die Wiedergeburt. Das will er damit ausdrücken. Die anderen sind nicht Erben und die, die Kinder der Verheißung sind, sind die Erben. Ismael hatte nicht geerbt von Abraham. Isaak war der Erbe. Das ist immer wieder eine Bildersprache. Das Alte Testament muss man immer oder meistens als Bildersprache für die Dinge im Neuen Testament sehen. Es zeigt alles auf Jesus hin. Also das Jerusalem und Judentum heute ist unter dem Gesetz und damit nicht frei, weil es unter dessen Sklaverei steckt. Und wenn du anschaust, wie viele Schwierigkeiten das gibt in diesem Bereich, dann siehst du, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Und wir sind wegen unseres Glaubens Kinder der Verheißung und damit Erben Abrahams und Erben Gottes. Und das ist wichtig für uns im Neuen Testament, dass wir das nie vermischen, durchmixen und einen Mixcocktail daraus machen. Damals gab es, zur Zeit Jesu meine ich jetzt, damals gab es Juden und Christen und Heiden. Diese drei verschiedenen Gruppierungen, so im Groben. Die Christen, die muss man dann wieder unterscheiden, sind sie aus den Judenchristen geworden oder sind sie aus den Heidenchristen geworden? Also man könnte sagen Judenchristen und Heidenchristen, obwohl mir der Begriff auch nicht gefällt. Die Juden, die haben die Christen verfolgt, weil sie plötzlich nicht mehr Mose gepredigt haben, nicht mehr das Gesetz gepredigt haben. Man sieht es, Jesus wurde gekreuzigt, weil er was anderes gesagt hat, wie die hochgelehrten Juden. Saulus hat die Christen verfolgt, war bei Stephanus Steinigung mit anwesend, hat die Kleider aufbewahrt, bis er dann ein Christ geworden ist, weil Jesus ihn gestellt hat. Und die Juden, Christen, die mussten erst von ihrem gesetzlichen Denken frei werden. So Paulus auch natürlich oder auch Petrus. Man sieht es an der Vision, die Petrus hatte, als er im Gebet war, von den unreinen Tieren, die vom Himmel da in dem Netz runtergelassen worden sind. Und die Stimme sagte, iss. Und der Petrus sagt, na, niemals, das ist ja unrein, das darf ich nicht essen. Also er hatte das Gesetz noch voll und ganz intus und er musste erst einmal erkennen, dass es nicht mehr nach diesem Gesetz und dessen Vorschriften geht. Die anderen, die Heidenchristen, die mussten erst einmal mit den Schriften vertraut gemacht werden, was das alles bedeutet und was also auf Jesus hinweist und was mit dem Jesus auf sich gehabt hat. Also die mussten was lernen. Und Paulus hat es schon gelernt gehabt und er wollte den Juden und den Heiden die neue Sache, die Gott durch Jesus gestartet hat, erst einmal vermitteln. Weil der Mensch ist ja bekanntlich ein ziemliches Gewohnheitstier. Das haben wir immer schon so gemacht. So haben wir es gelernt und dabei bleibt es. Ja, nichts Neues. Und das ist das Problem, das der Paulus hatte und das heute immer noch das Problem ist, wenn du dir vornimmst, jetzt irgendjemanden das Evangelium zu verkündigen von Jesus, dann wirst du oft einmal Ablehnung empfangen. Dummerweise, ne? Weil eigentlich gibt es ja für die Leute nichts Besseres, als wenn eine Erlösung durch Jesus Christus geschehen ist. Aber nein, das ist nicht so, wie wir es gelernt haben und brauchen wir es nicht. Okay, dann halt einfach nicht. Gut, der Paulus wollte den Leuten damals vermitteln, was im Neuen Testament jetzt tatsächlich das mit dem Israel und mit dem Judentum zu tun hat. Da lese ich jetzt mal Römer, Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von den Menschen, sondern von Gott. So, und das sind zwei kapitale Aussagen, was es mit dem Israel und Judentum im Neuen Testament eigentlich zu tun hat. Nicht die äußerliche Beschneidung, sagt Paulus, macht dich zu einem Juden, so wie es im Alten Testament war, sondern die innerliche Beschneidung im Herzen ist ganz was anderes. Und er sagt hier, es geschieht durch den Geist und nicht durch den Buchstaben, nicht durch das Gesetz, wo drin steht, du musst alle Männlichen am achten Tage an der Vorhaut beschneiden. Das ist der Buchstabe. Und das andere, das macht der Geist Gottes im Herzen des Menschen, wenn er sich bekehrt, wenn er Jesus als seinen Erlöser und Heiland annimmt, wenn eine Wiedergeburt stattfindet, dann geschieht die innerliche Beschneidung, die des Herzens, und die zählt. Und da sagt der Paulus hier, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Das darfst du bei vielen Leuten nicht einmal erwähnen, sonst fahren die dir ins Gesicht. Aber der Paulus schreibt es klipp und klar, schwarz auf weiß, der ist ein Jude, der es innerlich ist, neutestamentlich. Und der es äußerlich ist, ist aus der Sicht Gottes vom Neuen Testament her eigentlich gar kein Jude. Kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf. Und diese Beschneidung des Herzens, das ist genau das, wo im Alten Testament schon eine prophetische Voraussage ist, die der Hebräerbrief aufgreift, wo Gott sagt, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Also nicht auf Steintafeln, nicht auf Papier, sondern er gibt seine Gesetze in unsere Herzen durch diese Beschneidung, durch diese Wiedergeburt. Du wirst innerlich wissen, was das Richtige und was das Falsche ist und brauchst nicht irgendwo ein Buch mit Gesetzen mitschleppen und nachlesen, was darf ich jetzt tun, was darf ich nicht tun, was ist richtig, was ist falsch. Gott legt das, was richtig und falsch ist, was das Gesetz des Geistes ist, in unsere Herzen und das ist der neue Bund. Das ist ein Unterschied. Der Geist Christi verändert die Gesinnung der Herzen. Er legt die Liebe Gottes hinein. Und das ist das, was im Neuen Testament wirklich zählt. Nicht, ob du die Bibel auswendig runtersagen kannst oder bestimmte Teile oder alles weißt und recht schlau bist, sondern es liegt im Herzen, was Gott da drin gemacht hat. Und wenn du gläubig und damit wiedergeboren bist, dann bist du aus der Sicht des Neuen Testamentes ein Jude. Und mit diesem Gedanken muss man sich erst einmal anfreunden, weil es gibt ja auch viele Leute, die sind mehr so Antisemiten, so antijüdisch. Und dann denkst du für dich, oh, jetzt bin ich aber ein Jude. Will ich das eigentlich so ungefähr? Aber es gibt nichts Besseres, weil es bedeutet, du gehörst zu Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Teil von Gottes Volk, ein Teil vom Leib Christi. Du gehörst dazu, bedeutet das. Weil wenn man das Wort Juden hört, dann denkt man halt automatisch an dieses irdische Volk, die von den Nazis vernichtet worden sind, aber auch von anderen Völkern verfolgt wurden und jetzt unten dieses Land, diesen Staat wieder gegründet hat. Aber im Neuen Testament aus der geistlichen Sicht geht es gar nicht einmal so sehr um das, sondern es geht um das, um die Christen, letztendlich um das wiedergeborene Volk Gottes. Das sagt uns auch der Paulus im Galater Kapitel 6, Vers 15 und 16. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Da sagt er, über das Israel Gottes. Die neue Schöpfung, die Wiedergeborenen, nicht Beschneidung oder unbeschnitten sein im Fleisch ist wichtig, sondern eine neue Schöpfung ist jetzt wichtig, seit Jesus. Vorher war es vielleicht die Beschneidung im Fleisch wichtig, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Die Christen sind im Neuen Testament das Israel Gottes, das Volk Gottes, die Kinder Gottes und damit auch unter dem neuen Bund und damit auch die Erben der Verheißungen. Und die Bibel, auch im Alten Testament, ist voll von großartigen Verheißungen. Und die gehören jetzt nicht mehr den Israeliten da unten, sondern sie gehören dem neutestamentlichen Israel. Sie gehören uns, den Christen. Egal, ob aus jüdischem Hintergrund ein Christ geworden oder aus heidnischem Hintergrund ein Christ geworden, Hauptsache Christ geworden und damit bist du ein Erbe der Verheißungen Gottes. Und das wollen wir immer wieder biblisch auch belegen. Darum kommen wir jetzt wieder zum Römerbrief. Der Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, bezieht sich sehr viel auf diese Tatsache oder auf dieses Problem, wenn man es mal so nennen kann. Und da habe ich ein paar Auszüge draus, weil sonst würde das zu lang. Auf jeden Fall gleich einmal Römer 9, 6, ein Hammervers. Denn nicht alle, die aus Israel sind Israel. Haha. Die haben sich doch immer alle, ja, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und gibt es kein Thema, ne? Haben auch die Juden gegenüber Jesus behauptet, ja, wir sind doch Abrahams Nachkommenschaft und schließlich müssen wir dann auch Recht haben. Und Jesus hat aber gesagt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und dessen Willen wollt ihr tun. Boah, es war ziemlich heftig, aber es war die Wahrheit. Jesus hat ihnen gesagt, wer ihr geistlicher Vater ist, der kann 100-mal Abraham, der Stammvater aus dem Fleisch gewesen sein. Das nützt ihnen gar nichts, wenn nicht Jesus ihr Herr ist. Dann lesen wir hier weiter, Römer 9. Also denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also, und wir haben ja vorhin einmal gelesen, wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Und so sind wir, die Christen, die als Nachkommenschaft gerechnet werden. Und wie gesagt, immer aus der neutestamentlichen Sicht. Das sind nicht die fleischlichen, natürlichen Nachkommen Abrahams, die Kinder, sondern die an Jesus glauben. Gut. Die Juden, sie mühten sich zwar, das Gesetz zu halten, Opferungen zu machen, all die ganzen Reinigungsvorschriften, einen riesigen Tempel haben sie fabriziert aus Stein und sie haben sich wirklich bemüht, aber Paulus sagt, sie haben zwar Eifer für Gott, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Römer 10, 2. Sie haben es gut gemeint, aber scheinbar nicht gerade gut gemacht. Und so liegt weiterhin eine Decke auf ihren Herzen, dass sie diese wunderbare Sache nicht erkennen können, weil sie Jesus eben nicht als ihren Erlöser, als Messias akzeptierten, weil er nicht so ausgeschaut hat, wie sie sich das in ihrem Kopf vorgestellt haben oder wie sie meinten, das so in ihren Schriften zu erkennen. Weiter im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und wer nicht anruft, wenn man den Umkehrschluss macht, dann wird er nicht errettet. Aber es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, zwischen Jude und Heide. Er ist der Herr und Gott für alle und alle, die ihn anrufen, wird er retten. Das heißt auch, ein Jude in dem Sinn, also alttestamentlich gesehen, muss Jesus anrufen, muss Jesus annehmen, sonst ist er einfach nicht gerettet. Da gibt's keinen Bonus, da gibt's keine Hintertür, Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg zum Vater. Es gibt keine Hintertür. Es nutzt nichts, ein Nachkomme Abrahams zu sein, nach dem Fleisch, oder am achten Tag beschnitten worden sein, oder Pharisäer zu sein, oder Schriftgelehrter zu sein, oder keine Ahnung, was da alles gegeben hat. Es nützt nichts. Ohne Jesus geht's nicht. Und da gibt's ja heute immer diesen Begriff von einem messianischen Juden, den man eigentlich nicht so, den Begriff dürfte es eigentlich nicht geben. Weil entweder er ist ein Jude oder er ist ein Christ. Und dann gibt's christliche Gemeinden, die aber auch gleichzeitig die jüdische Religion ausüben. Und das ist eigentlich ganz übel. Dann wäre der Paulus völlig falsch dran gewesen. Der Paulus hat das alles abgelegt, hat gesagt, das ist eigentlich Dreck im Vergleich zu dem, was ich in Jesus gewonnen habe. Man kann nicht Gesetz, Opfern, Reinigungsvorschriften, Waschungen und Jesus. Wenn du irgendwelche Opferungen bringst, das bedeutet eigentlich, du sagst, Jesus, dein Opfer reicht nicht. Wenn du aber Jesus wirklich erkannt hast und sagst, ja, Jesus, am Kreuz, dein Opfer reicht völlig für alles, dann brauchst du das andere auch gar nicht mehr. Und der Paulus bemüht sich, die Juden sowie die Heiden das zu vermitteln und da zusammenzubringen in diese neue Sache, die Gott durch Jesus angefangen hat, installiert hat, diesen neuen Bund. Und so sagt er zum Beispiel an die Epheser, Kapitel 3, Vers 6, die Nationen, die Heiden, sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Weil die Juden immer gemeint haben, sie sind das auserwählte Volk und die anderen, das sind die Hunde. Mit den Samariter haben sie ja nicht einmal reden dürfen, weil die sind ja die. Jesus hat aber sogar mit einer samaritischen Frau geredet, also unerhört dieser Jesus. Und hier will der Paulus erklären, dass auch die Heiden Miterben sein sollen, mit Einverleibte sollen sie sein, Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium. Für manche war das eine schlimme Vorstellung. Einverleibt in den Leib Christi und Erben, Mitteilhaber dieser wunderbaren Verheißungen. Weiter im Epheserbrief, das haben wir Kapitel 2, ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christuswort, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Er kam und hatte Frieden verkündet euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist jetzt eine lange Stelle, aber da steckt so viel drin zu diesem Thema. Die Unbeschnittenen, die Heiden, waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Die hatten diese Rechte nicht. Die hatten keine Bündnisse. Aber in Christus Jesus sind die, die zuerst fern waren, durch sein Blut neu geworden. Das heißt, die Heiden gehören jetzt auch dazu, zu denen, die die Verheißungen erben, wenn sie glauben. Und er hat Frieden gemacht zwischen Juden und Heiden und sie in einen Menschen zusammengepackt in den Leib Christi und durch den Leib Christi ist Frieden gemacht mit Gott. So sind jetzt wir, die wir von der Natur her nicht Juden waren, Mitbürger und Gottes Hausgenossen geworden. Und das bedeutet was, wenn du dir mal das bildlich vorstellst, also Gottes Hausgenosse und Mitbürger im Reich Gottes. Du hast da ein Bürgerrecht, du gehörst da dazu und du, du wohnst letztendlich mit Gott im selben Haus, wenn du Gottes Hausgenosse bist. Du gehörst zum selben Haus, du gehörst zum Haus Israel. Du gehörst jetzt zu den Juden. Der Paulus sagt, du bist ein Jude geworden. Ganz was Neues hat Gott durch Jesus gestartet. Und das wäre auch die Lösung für den Nahostkonflikt. Da gibt es doch immer Konflikte, Gewalt und Kriege zwischen den Juden und vor allem den Palästinensern. Es gibt aber auch Christen auf jüdischer und auf palästinensischer Seite. Und die kämpfen nicht mehr gegeneinander, weil die Liebe Gottes sie eins in Christus Jesus gemacht hat. Sie sind eins geworden in Christus, eine neue Schöpfung. Die Liebe, der Friede Christi regiert. Und so sollte das sein. Das wäre die Lösung. Aber Religion will ihn, Jesus, verhindern. Und der Paulus, der nutzt auch immer so Bildersprache und dann benutzt er dieses Bild von einem edlen und von einem wilden Ölbaum. Im Römerbrief Kapitel 11 ab Vers 17. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen darauf ein. Die Wurzel ist Jesus von diesem Baum, von diesem Ölbaum. Der edle Ölbaum, das sind die Juden, die von Abraham her abstammen. Der wilde Ölbaum, das sind die Heiden. So, und jetzt schauen wir, was der Paulus da schreibt. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaft geworden bist, so rühme dich nicht gegen die anderen Zweige. Wenn du aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und das ist schon interessant, diese Aussage, die hat er eingefügt, die ist mit einem Bindestrich eingefügt. Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und ich finde das so großartig. Die Wurzel Jesus, sie trägt uns. Sie versorgt uns. Sie hält uns fest. Sie ist bestens verwurzelt im Boden. Das nimmt einen ganz schönen Druck und eine ganz schöne Last. Und er trägt dich. Also das ist, finde ich, ganz super, was der Paulus hier so in dem Nebensatz eingefügt hat. Also und wir brauchen uns auch nicht rühmen gegenüber den anderen, die da vielleicht ausgerissen wurden wegen dem Unglauben. Wir sind ja deswegen nichts Besseres als die, sage jetzt einmal, Originaljuden. Jetzt geht's hier weiter. Du wirst sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also, der Originaljude, der edle Zweig, glaubt nicht an Jesus, wird ausgepfropft und irgendein Heide glaubt an Jesus und wird hineingepfropft. So ein Botaniker könnte das vielleicht ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Aber dass ein ausgerissener oder abgerissener Zweig von der Versorgung getrennt ist, das verstehen wir jetzt mir auch. Und wenn ein anderer eingepfropft wird, da gibt es ja so diese Veredelungstechniken, dass der dann von der Wurzel her, von dem Baum wieder versorgt wird, also wieder Frucht bringt, ist uns vielleicht auch klar. Und das wollte der Paulus hier damit einfach sagen. Und wenn ein Originaljude zum Glauben kommt, dann wird er wieder zurück hineingepfropft in diesen edlen Ölbaum, letztendlich in die Wurzel, in Jesus. Aber ohne Jesus kommt er nicht rein, weil deswegen ist er nämlich herausgepfropft worden. Und das muss man einfach wissen und sehen. Nicht an Jesus zu glauben bedeutet genau dies, vom Lebensstrom abgetrennt und damit letztendlich dem Tode nahe. Gottes Plan war es nicht, dass die Originaljuden einfach ausgepfropft werden. aber sie hatten die freie Wahl. Und manche haben geglaubt und manche haben nicht geglaubt. Manche sind ausgepfropft worden und manche sind drin geblieben. Und von den Heiden ist genauso. Oder wenn man die Deutschen nimmt und verkündet ihnen das Evangelium, die einen werden gläubig und sie werden eingepfropft und die Wurzel versorgt sie und trägt sie und die anderen sagen, du mit deinem Jesus, das ist doch alles ein Krampf. Der wird halt einfach nicht eingepfropft. Es ist zwar Pech für den, aber er hatte die Wahl. Jesus oder Gott hat durch Jesus zumindest jedem einen Rettungsring zugeworfen. Manche ergreifen einen Rettungsring und andere wieder nicht. Paulus, der selber auch aus den Juden kam und ein Pharisäer war, schreibt an die Galater 2,15 und 16, wir sind von Natur Juden, wie ich vorher gesagt habe, Originaljuden, von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Da wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Punkt. Deshalb haben auch wir, sagte Paulus, an Jesus geglaubt. Wir haben nicht gesagt, ja, wir sind ja schließlich Abrahams Nachkommenschaft, wir brauchen ja den Jesus gar nicht, darum darf man ja kreuzigen. Nein, er hat erkannt, die Rechtfertigung, die Erlösung gibt es nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn man sich die Geschichte dieses jüdischen Volkes, dieses Originaljudenvolkes, so ein bisschen anschaut, das war mit der Kreuzigung Jesu die letzten 2000 Jahre. Ich glaube nicht, dass wir recht viele gute Zeiten für dieses Volk finden werden. Man, den Holocaust, das weiß man. Und es gab auch vorher schon in anderen Regionen, auch in Russland und so, sehr viel Judenverfolgung und sehr viele schlimme Zeiten. Und eigentlich über die ganze Zeit hinweg. Es gab auch Zeiten, wo die Juden gesegnet waren und reiche Leute waren. Aber es ist ihnen meistens nicht recht viel zum Guten geworden. Es ist meistens wieder zu Problemen gekommen. Wir hier als Christen und überhaupt die Christen, wir sind nicht Antisemiten und Judenhasser. Nicht, dass wir jetzt da einen Wurm reinbringen und das umdrehen und jetzt auf die Juden schimpfen und die Juden für schlecht hinstellen und so weiter und sie anklagen, weil sie ja schließlich Jesus gekreuzigt haben und so und so und so. Nein, das tun wir nicht. Wir sind berufen, die Menschen zu lieben und den Menschen das Evangelium zu bringen, egal ob Jude oder Heide oder sonst irgendeiner, ob Katholik oder Muslime oder Buddhist oder sonst was. Das Evangelium soll allen verkündet werden, der Rettungsring soll allen zugeschmissen werden, ob sie ihn ergreifen oder nicht, ist dann wieder eine ganz andere Sache. Und wenn sich jemand bekehrt, egal ob es ein Jude war oder ein Heide oder sonst irgendeiner, dann können wir uns darüber freuen, weil dann ist er eingepfropft worden und dann ist er erlöst worden und dann hat er ewiges Leben bekommen und sind ihm die Sünden abgewaschen worden und so weiter und so fort. Und das ist doch eine herrliche Sache und da gibt es was zu freuen. Und in der Geschichte des Judentums gab es wirklich schlimme Zeiten und wenn man mal nachschaut, was sie selber gesagt haben, Matthäus 27, 25, da heißt es, und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, als sie Jesus verurteilt haben zum Kreuz. Und das kann man aus zweierlei Richtungen anschauen. Sein Blut kommt über uns und unsere Kinder in Form von Gericht, weil wir umgebracht haben, deshalb kommt Gericht. Was auch passiert ist, als Jerusalem und der Tempel im Jahre 70 nach Christus durch die Römer grausamst zerstört wurde. Aber man kann dieses sein Blut komme über uns und unsere Kinder auch so sehen, durch den Glauben sehen. Wir stellen uns unter sein Blut, das Blut der Erlösung, dass dieses Blut eine Heilshandlung wird zur Erlösung von Sünde, vom Sünder-Dasein und Erlösung einfach für die Menschen bringt. Also das kann man aus zweierlei Sicht sehen. Für die einen, die nicht glauben, wird dieses Blut Gericht bringen. Für die anderen, die glauben, wird es das Heil bringen. Auf jeden Fall, ein Originaljude oder ein von Natur aus Jude muss auch an Jesus glauben, sonst nützt ihm das alles nichts, was er da von Abraham her ist. Paulus, Römer 11, 14, sagt, er möchte seine Verwandten, die Juden, die sein Fleisch sind, zu Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten. Also er will sie anstacheln, dass er sie gewinnen kann für Jesus, weil sonst sind sie einfach nicht gerettet. Sie brauchen diesen Jesus. Oder auch betet er dafür und sagt, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Immer wieder muss das sein und es gibt da keinen Judenbonus. Ja, weil es sind doch Juden. Nein, auch ein sogenannter Jude muss Jesus annehmen, damit er ein neutestamentlicher Jude wird. Gut, jetzt haben wir vorhin einmal gehört, dass all denen, die neutestamentlich Juden sind oder Israel sind, dass denen die Verheißungen gehören. Und da heißt es im 2. Korinther 1,20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Also durch ihn ist Jesus gemeint. Durch ihn ist ein Ja, jawohl, die Verheißungen Gottes, alle, die es gibt, gehören jetzt dir. Und durch ihn auch das Amen. Und das Amen ist es immer wieder, das noch was bekräftigt und bestätigt. So ist das, heißt es. Also die Verheißungen, die die Bibel aufführt, gehören nicht den Originaljuden, sondern sie gehören jetzt den Juden des Neuen Testamentes, sprich denen, die eingepfropft sind, denen, die glauben, wie du und wie ich und all die anderen wiedergeborenen Christen. Aber wissen sollen sie es. Das ist wichtig, das zu wissen. Weil wenn du das nicht weißt, dann glaubst du das nicht richtig. Und das ist ein Problem. Und der Teufel möchte den Christen weismachen, dass wenn es ihnen schlecht geht und nicht so gesegnet sind, dass das so sein muss und dass das Gottes Wille ist für sie und dass sie ja dann demütig sind und dass sie ja dann mit dem Leiden noch Gott verherrlichen und so weiter und so fort. Aber das ist unbiblisch, neutestamentlich. Ich sage ja nicht, dass es Schwierigkeiten geben kann. Es gibt Schwierigkeiten aufgrund dessen, weil du Christ bist und weil du das Evangelium verkündest. Aber das ist nicht Gottes Wille und es ist nicht Gottes Plan. Und das ist der Riesenunterschied. Und dann kannst du, wenn du das nicht weißt, auch deine Verheißungen nicht dagegen setzen. Und dann hat der Christ ein Problem. Und die anderen sehen, dass die Christen auch bloß Probleme haben und dass denen ja vielleicht noch schlechter geht wie den anderen, die nichts glauben. Und dann wird es unattraktiv, dieses komische Christentum. Wenn man da nur leidend und gebeugt so durch die Gegend schlürft, das kann es nicht sein. Also das will ja nicht unbedingt jemand. Und so war auch Jesus nicht. Und da gibt es im Alten Testament viele Verheißungen, die du dir zu Gemüte führen sollst, die du zu wissen sollst, die du lesen sollst, die du für dich aneignen sollst. Wie zum Beispiel 1. Mose 12,3 heißt es, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das sagt Gott hier zu Abraham. Aber wir sind die Erben Abrahams in Christus. Also ist es wichtig zu wissen, dass diejenigen, und ich glaube, man kann es immer wieder mal auch feststellen, die dir, ein Christen oder mir, wohlgesonnen sind, dass die einen Segen davon tragen. Und diejenigen, die gegen dich gehen, gegen irgendeinen Christen gehen, dass die nicht gesegnet haben, dass die Probleme kriegen früher oder später. Also es ist gut, auch wenn es Ungläubige sind, wenn sie dich segnen, weil Gott wird es ihnen zurückzahlen mit Segen. Und wenn sie dich fluchen, werden sie Probleme kriegen, weil da kommt auch eine Ernte dabei heraus. Und so will Gott die Welt segnen. Und es ist wichtig, das so zu sehen und zu wissen, dass es hier jetzt nicht mehr um dieses Volk Israel unten geht, diese Nation, sondern es geht um dieses Volk Israel im Neuen Testament. Es geht um die Christen, um die Wiedergeborenen. Und die, wenn gesegnet werden, werden die, die sie segnen, wiederum gesegnet. Zacharia 2,12 sagt, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also wer euch, die Christen, antastet, ihnen Böses tut, egal was es ist, der tastet Gottes Augapfel an. Und das ist eine unangenehme Sache. Wenn dir jemand mit seinem Finger ins Auge gelangt, dann findest du das nicht als angenehm. Und die Leute, die die Christen antasten, tun letztendlich genau dasselbe. Aber es ist in Gottes Auge, in das sie hineintasten. Und es gibt Probleme. So, jetzt kommt der Paulus wieder Römer Kapitel 11. Und da kommen jetzt ein paar Stellen, die sehr gerne von den Israel-Fans ein bisschen so angeführt werden. Ab Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Ja, ganz Israel wird gerettet. Das wird dann rausgezogen, ganz Israel wird gerettet. Da müssen wir wieder schauen, erstens einmal, wer ist Israel im Neuen Testament? Das habe ich jetzt eh schon oft genug gesagt. Und wenn der Paulus hier tatsächlich das Volk Israel, die Nation meint, dann ist es wiederum ein Hinweis für die Zeit, wann Jesus wiederkommt. Und nicht ein Hinweis für die Zeit, die wir jetzt haben. Jetzt geht es einfach nur durch den Glauben. Und wir werden sehen, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und er sagt ja auch, das wird passieren, wenn die Vollzahl, wie heißt es hier, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Was ist die Vollzahl der Nationen? Ich weiß es nicht. Ich kenne diese Zahl nicht. Es können alle sein, alle Deutschen, alle Amerikaner, alle Engländer, alle Chinesen, alle Inder, alle Menschen dieser Welt, kann die Vollzahl der Nation bedeuten. Es kann aber auch eine bestimmte Anzahl sein. 10 Milliarden Menschen, dann ist der Himmel voll, das reicht uns. Dann kommt Jesus wieder und macht einen Schlussstrich. Könnte auch sein, ich weiß es eben nicht. Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich es einfach einmal so stehen lassen. Ich weiß nur eins, Jude, Grieche, Heide, sonst irgendwas, braucht Jesus, ohne Jesus keine Erlösung und es gibt keine Hintertür. Dann gibt es auch manche Lehren, die sagen, es muss ein neuer Tempel in Jerusalem aufgebaut werden. Weil ja schließlich, wenn der Antichrist erscheint, im Tempel Platz nehmen muss, so steht es ja schließlich in der Bibel. Und manche behaupten, dass sogar schon die ganzen goldenen Kelche und was man da alles braucht für diesen Tempel, alles schon vorbereitet ist, habe ich auch schon mal gehört. Ich persönlich glaube, dass das bloß ein Ablenkungsmanöver vom Teufel ist, weil neutestamentlich ist ja der Tempel der Leib Christi und nicht irgendeiner aus Stein, so ein Kirchengebäude. Und der Geist des Antichristen, der hat sich nämlich in diesen Leib Christi hineingeschlichen. Den hat er unterminiert. Warum glaubt ihr, dass der Leib Christi so schwach ist, wie er sich darstellt, wie heutzutage? Er ist überhaupt nicht mehr so voller Power, wie Apostelgeschichte die ersten Christen waren. Warum wohl? Ich glaube, weil sich der Geist des Antichristen eingenistet hat, eingeschlichen hat in diesen Tempel. Und wenn man sich das mal anschaut, 300 nach Christus ungefähr war es, der römische Kaiser Konstantin, der das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, weil sie es so nicht ausrotten haben können und sich damit selber zum Anführer, zum ersten sogenannten Papst gemacht hat, es war ein ziemlicher Schachzug. Von da an ging es scheinbar bergab. Es nennt sich Christentum, aber nicht überall, wo Christus Jesus draufsteht, ist Christus Jesus auch drin. Das muss man mal anschauen, was da dahinter steckt. Und die Geschichte dieser römischen Kirche zeigt eigentlich auf, dass das nicht das sein kann, von dem Jesus geredet hat. Aber gut, da gehe ich jetzt auch nicht ganz mehr drauf ein. Da kann sich jeder selber Gedanken darüber machen. Ich glaube auch nicht, dass es um dieses kleine Stückchen Land am östlichen Mittelmeer und am Jordan geht, neutestamentlich gesehen, sondern es geht neutestamentlich um das Reich Gottes, um das Himmelreich, um dieses geistliche Reich. Wie Jesus sagte, mein Reich ist doch nicht von dieser Welt. Mein Reich ist doch nicht so ein Staat mit Grenzen, mit so und so viel Quadratkilometer. Mein Reich, das Himmelreich, ist ganz was anderes. Es ist eine geistliche Sache. Es geht um den Himmel und es geht um diese Sache im Neuen Testament. Und das müssen wir sehen. Es geht auch nicht um dieses Jerusalem, das wir jetzt da unten sehen, sondern es geht um das Jerusalem, das droben ist. Das haben wir vorhin gehört, ist unsere Mutter. Das ist das, um das es geht. Dieses Jerusalem ist frei. Es geht nicht um so ein kleines Fleckchen Land auf dieser Erde. Da dürfen wir ruhig ein bisschen größer denken, weil wenn Jesus wiederkommt, dann wird seine Herrlichkeit, heißt es, die ganze Erde erfüllen und nicht bloß ein Fleckchen. Aber die Welt spielt Religion. Egal ob eine jüdische, christliche, muslimische oder sonst irgendeine Religion, sie spielen Religion und wollen die Person Jesus Christus und sein himmlisches Königreich damit raushalten. Da werden goldene Dinge hingestellt und hingehängt und viel Kerzchen und Prunk und Protz, um die Augen der Menschen dahin zu lenken und dass sie ja nicht Jesus sehen können, dass sie ja nicht auf die Idee kommen, hey, vielleicht geht es ja um Jesus. Sie stellen auch noch ein schön verziertes Kreuz dahin, aber Jesus hängt nicht mehr am Kreuz und Jesus braucht auch kein Symbol. Jesus ist auferstanden und er lebt und er sitzt auf dem Thron. Die religiösen Geister sind die größten Feinde der Christen und sie verführen mit allen möglichen Irrlehren die sogenannten Gläubigen und lenken sie ab von dem, was wirklich wichtig ist. Vor kurzem wurde unten in Jerusalem die sogenannte Grabeskirche renoviert und dann wurde auch dieses sogenannte Grab geöffnet. So in Kalkstein gehauen, so eine Platte und die hat man aufgemacht und naja, es war auch tatsächlich keine Totengebeine drin, es war bloß ein bisschen Geröll und Geschütt und Dreck drinnen und ein wenig so Zeug. Aber dort laufen die Leute zu Millionen hin, zu diesem Grab. Und dann hat da jemand eine Anmerkung dazu geschrieben, zu diesem Bericht. Und das war recht interessant, er hat ein paar Punkte aufgehört, muss ich jetzt direkt vorlesen. Er sagt, diese Grabeskirche ist ein dunkler, kalter Ort, welches aufgrund der Mutter des Konstantin, Helena, 325 nach Christus zum Jesusgrab erklärt wurde. Also von dem Kaiser Konstantin, der ja das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, dem seine Mama, die Helena, hat sich gedacht, da brauchen wir jetzt noch was. So ein Grabeskult, das hat es damals schon gegeben, so ein Friedhofkult. Und da finden wir jetzt ein Grab und da machen wir das. Die wusste von gar nichts, ob das jetzt das Grab Christi sein soll oder nicht, war es auch nicht. Aber die Staatsreligion hat das gleich einmal aufgegriffen, jawohl. Und das nehmen wir jetzt her, da haben wir einen Ort, da wo wir einen Zinnober machen können. Einen Wallfahrtsort vielleicht, den ersten. Zum Grab des Herrn. Diese Dame hatte wohl keine Ahnung von diesbezüglichen Bibeltexten, was wirklich die Bibel sagt, wo das Grab war und wie das aussieht. Das richtige Grab ist das sogenannte Gartengrab außen in der Nähe des Damaskustores, welches der englische General Jordan entdeckte und nach den Texten als richtig erkannte. Also das ist scheinbar schon gefunden worden, was der da schreibt. Und er sagt, dies auch deshalb, weil dort gleich nebenan der Felsen Golgatha ist, der noch heute wie ein Totenschädel aussieht. Dann sagt er, ich war einmal in der Grabeskirche, einem dunklen, dämonischen Loch, habe mich auf dem Absatz umgedreht und bin wieder nach draußen. Allein in dem schönen Garten, wo das genau biblisch beschriebene leere Grab ist, ist der Frieden Gottes zu spüren. Religion hat eben nichts mit der Realität zu tun. Und da hat der gute Mann, der das geschrieben hat, recht. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass dieses Grab gleich einmal in der Nähe von diesem Golgatha war. Und wie es üblich ist, dass Religion sowieso alles verdreht, wird es wohl so gewesen sein. Aber Millionen Menschen laufen in ihrer Verblendung dorthin und meinen, dass Jesus sich jetzt nur darüber freut, weil sie an seinem Grab waren. Letztendlich ist es eine gute Geschäftsidee, wie an allen anderen Wallfahrtsorten letztendlich auch. Oder kennt jemand einen Wallfahrtsort, wo kein Geschäft gemacht wird? Höchstens so einen kleinen, unbedeutenden, ja vielleicht. Aber die großen Wallfahrtsorte, das ist einfach nur Geschäftemacherei mit der Religion. So, man muss einfach auch sehen, dass nicht alle Leute, egal ob sie jetzt Juden sind oder ob sie Heiden sind, ob sie Würdenträger von irgendeiner Religion sind, dass nicht immer alle so die Diener Gottes sind. Der Paulus schreibt zum Beispiel im Philipperbrief 3, Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Die bösen Arbeiter nennt er die Juden, die versucht haben, den Christen wieder die Beschneidung zu predigen, das Gesetz zu predigen. Und er nennt sie nicht Beschneidung, er nennt sie die Zerschneidung, weil sie Kaputtmacher sind, weil sie böse Arbeiter sind, Hunde. Der Paulus nennt sie Hunde. Ausdruck Hund war damals nicht unbedingt ein Ehrentitel. Aber er nennt sie einfach böse Arbeiter. Und also warnt er davor, aufpassen, nicht wieder zum Gesetz zurück, nicht wieder zum Judentum zurück, nicht wieder zum Mose zurück, nicht wieder Opfergaben bringen, nicht wieder Tiere opfern, schlachten, Blut vergießen und so weiter machen. Und nicht wieder jüdische Feste feiern, eine Kippa aufsetzen, ein Schofahorn blasen, Gebetsriemen umhängen. Das muss im neuen Bund nicht mehr sein. Jesus ist alles in allem. Nicht zurück, sondern Jesus reicht. In ihm ist die Fülle Gottes leibhaftig geworden. In ihm ist alles in allem vereint. Wir brauchen sonst nichts als Jesus. Er hat das ganze Gesetz von A bis Z in sich erfüllt. Finito. Wir brauchen sonst nichts. Aber das, was wir brauchen, das ist Jesus. Man kann nicht sagen, naja, mache eh das und jenes, bin eh katholisch. Brauche ich diesen Jesus? Ich nehme dann lieber die Heiligen her oder die Mutter von Jesus oder sonst irgendeine Figur, einen guten Menschen. Nein, es gibt nur einen. Der, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Und an dem haben sich schon die Juden gestoßen. Er war der Stein des Anstoßes. Und so stoßen sich viele heute immer noch an diesem Stein des Anstoßes, an dem Fels des Ärgernisses. Aber wer an ihn glaubt, sagt der Paulus, wird nicht zuschanden werden. Und das ist eine gute Botschaft. Und jetzt nochmal zurück. Die Wurzel ist es, die uns trägt. Und ich finde das so genial. Dieses Bild von diesem Baum. Wenn du dir das vorstellst. Ein Baum, der keine Wurzel hat. Der fällt um. Und wenn er nicht umfällt, weil man anspreizt, dann verdorrt er, weil er keine Wurzel hat. Und wenn der Boden bloß sandig ist, dann hält er auch nicht stand. Aber unser Jesus ist die Wurzel schlechthin. Unser Gott hat was gemacht, wo wir dranhängen können. Und wenn du dir vorstellst, dass ein Ast von einem Baum, der runtergebrochen ist, der ist nichts mehr, der ist wertlos. Der wird nicht mehr von der Wurzel getragen. Aber wir, du und ich, wir werden von der Wurzel getragen, weil wir im Glauben sind. Und das genügt. Und deshalb können wir auch Frucht hervorbringen, weil wir genährt werden von der Wurzel. Es läuft nicht der Ast durch die Gegend und sagt, ich bringe aber trotzdem eine Frucht. Ihr, sagt der Petrus, jetzt kommen wir noch zum Petrus, den müssen wir auch noch mit einnehmen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und das schreibt er nicht zu den Juden vor Jesus, dem Mosevolk, sondern er schreibt es an die Christen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ein Volk, das Gott gehört. Das sind die, die glauben. Egal, ob aus den Juden, ob aus den Heiden, ob aus den Katholiken, ob aus den Evangelischen, ob aus dem muslimischen Hintergrund, ist völlig egal. Aber gibt es bloß schwarz oder weiß. Entweder hast du Jesus oder hast du Jesus nicht. Hast du Jesus, hast du alles von Gott. Hast du Jesus nicht, hast du gar nichts. Auch wenn du deine Religion ausübst in Ekstase, es wird dir nichts bringen. Du wirst früher oder später abdanken, du wirst dort stehen vor dem Richterstuhl Gottes und an dem Punkt wirst du beurteilt. Hast du Jesus oder hast du Jesus nicht geglaubt? Steht dein Name im Buch des Lebens oder steht er nicht da drin? Und es wird nichts nützen, wenn du sagst, ich habe aber Mose, ich habe aber die 10 Gebote, ich war so ein guter Mensch. Es wird dir nichts nützen. So, jetzt wissen wir, es ist Israel des neuen Bundes, das sind die Glaubenden. Der ist ein Jude, der es innerlich ist. Amen.